mit den christlichen Feiertagen. In unserem Land ist es ja so eine Sache, gell? Weihnachten und Ostern sind noch ziemlich unangefochten. Da wissen auch die meisten, worum es geht, zumindest theoretisch, oder worum es gegangen ist. Weihnachten, ganz klar, Bethlehem, der Buli in der Krippe, Ostern, Auferstehung, auch wenn man vielleicht gar nichts mit dem Begriff anfangen kann oder ihn ganz eigenartig deutet, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das ist ziemlich klar und wird nicht so in Frage gestellt. Mit dem Rest sieht es ziemlich traurig aus. Der Buß- und Bettag zum Beispiel, den wir alle wahrscheinlich ziemlich nötig hätten, wenigstens einmal im Jahr, ist schon vor Jahren, ich glaube damals der Pflegeversicherung zum Opfer gefallen, noch zu Zeiten von Norbert Blüm, seligen Angedenkens. Was haben wir noch? Der Reformationstag ist Halloween. Ganz was anderes, eine völlig wirre, blöde Geschichte. Himmelfahrt ist Vatertag. Das ist noch blöder, da fahren sie nur raus, um sich einen anzududeln, wenn das Wetter schön ist, und das war's dann. Und mit Pfingsten können die meisten unserer Mitbürger irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ich denke, auch nur die wirklich einigermaßen guten Bibelkenner wissen über den Ursprung und über den biblischen Kontext dieses Datums Bescheid. Denn es wird ja ausführlich beschrieben, was da abging, damals vor 2000 Jahren. Das war sozusagen der Geburtstag der christlichen Kirche, der christlichen Gemeinde. Der Himmel setzte ein Zeichen, ein Ausrufungszeichen, sozusagen, mit allem drum und dran. Da wackelten die Wände und es war richtig was los und Feuer kam vom Himmel. Das Sprachenwunder nicht zu vergessen. Und das war's dann, oder? Das finde ich so interessant, dass auch die wir uns aus guten Gründen in der Regel für ordentliche Bibelkenner halten, meistens nur auf dieses punktuelle Ereignis schauen. Dieses punktuelle Ereignis, das der Höhepunkt und der grandiose Abschluss eines Prozesses war, wenn wir genau hinschauen, den Christus selbst Jahre zuvor in Gang gesetzt hat. Und das beeindruckt mich eigentlich am allermeisten. Wir denken ja in der Regel, Christus war der große Verkündiger. Und immer waren es Tausende, die ihm nachliefen. So oft und so reichlich, dass er nicht selten gestöhnt hat. Wenn ich nur an eine einzige Bibelstelle denke, Markus 9, 19, wo er wirklich sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und viel öfter werden wir so in einem Nebensatz darauf hingewiesen, dass er der Menge entwich, um Ruhe zu haben, zum Beten, um wirklich aufzutanken, auch geistlich aufzutanken, in Kontakt zu treten mit seinem Vater. Und ich merke, Die großen Auftritte wie Bergpredigt und die Speisung der 5000 und dann nochmal eine große Speisung hat es gegeben, also mindestens zweimal, wenn nicht mehr. Irgendwie waren die großen Auftritte nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Mir scheint, wenn ich das Evangelium genauer anschaue, dass er sich viel lieber Zeit genommen hat für einzelne Menschen. Und für die hat er in der Regel endlos Zeit gehabt. Es scheint mir, als hätte er nach dem Grundsatz gelebt und gearbeitet, dass man, bevor man die Welt auf den Kopf stellen kann, Herzen in Brand setzen muss. Genau das war nämlich seine Methode. Am liebsten hat er Menschenherzen entflammt, sozusagen. Und wenn ihr für heute Nachmittag ein bisschen geistliches Futter braucht, für eine stille Stunde mit Gottes Wort, dann empfehle ich euch ein paar Episoden dieser Art, die uns in den Evangelien berichtet werden, schwerpunktmäßig interessanterweise im Johannesevangelium, Johannes 1, Johannes 2, da geht es schon los mit der Geschichte von Philippus und Nathanael. Nathanael, der denkt seinem Freund Philippus, der könnte ja wohl nichts Gescheites da entdeckt haben, wenn er sagt, wir haben den Messias gefunden und der ist aus Nazareth, Jesus von Nazareth, und er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann entwaffnet ihn der Herr mit einem ganz entspannten Hinweis und sagt, ich habe dich schon gesehen, als du da unter deinem Baum gesessen hast. Und ich weiß genau, wie es in deinem Herzen aussieht, und er ist völlig, völlig baff. Johannes 1, Vers 43 und folgende. Die berühmte Geschichte mit Nikodemus, Johannes 3, ab Vers 1. Es lohnt sich, sie mal zu lesen. Da stellt man fest, schon da stellt man fest, ganz zu Beginn seines Dienstes, dass er in diesen Einzelbegegnungen, wo es ihm darum ging, Herzen in Brand zu setzen, jeden seiner Gesprächspartner genau auf die richtige Weise zu packen wusste. Nathanael hat er so ganz leicht beeindruckt, indem er ihm gesagt hat, ich habe dich gesehen. Nikodemus, da wurde es ganz theologisch. Und dann bei der Frau am Jakobsbrunnen, was an sich eine erstaunliche Geschichte ist, in Johannes 4, ab Vers 1, bei der Frau am Jakobsbrunnen, die eigentlich bei Licht betrachtet nichts anderes als eine Puffmutti war, hat es damals auch schon gegeben. Bei der Frau am Jakobsbrunnen wird es erstaunlich anspruchsvoll. Und er scheut sich nicht, mit ihr ein theologisches Gespräch zu führen, wie es normalerweise kein Rabbi zu seiner Zeit getan hätte. Und die ist so begeistert. Und da finden wir einen kleinen Hinweis ganz am Schluss in Johannes 4. Am Ende dieses Gesprächs, da heißt es in Vers 28, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Sie wollte ja eigentlich zum Wasser holen. In der Mittagszeit, wo es so richtig kräftig heiß war. Und der Herr begeistert sie so von innen heraus, dass schon sie alles liegen und stehen, das alles vergisst. Sie nimmt ihren Krug nicht mit, sie füllt ihn nicht mal, sondern zischt gleich wieder los und erzählt allen, denen sie begegnet, ich habe den Erlöser der Welt kennengelernt. Und ihr solltet es auch tun. Und das hat entfacht gewaltige Wirkung. Und später sagen die Leute, wir glauben nicht an ihn, weil du uns das erzählt hast, sondern jetzt haben wir es selber erlebt. Und das mitten in Samaria. Aber die coolste Geschichte von diesen entflammten Herzen ist doch die berühmte Episode aus Lukas 24. Und die lade ich euch ein, jetzt mit mir aufzuschlagen. Lukas 24. Ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten, und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Ich muss den Herrn sehr bewundern, dass er in dieser Situation so cool geblieben ist. Ich hätte mich vermutlich gleich kaputt gelacht. Nicht nur, dass sie ihn nicht erkennen, nicht merken, mit wem sie es zu tun haben. Nein, sie sind offensichtlich so gefangen in ihrer Trauer, in ihrem Leiden, in ihrer Depression, dass sie die Hauptperson des ganzen Geschehens, ausgerechnet die Hauptperson, die nun wirklich alles von A bis Z durchlitten hat, fragen, bist du der Einzige, der überhaupt nichts mitgekriegt hat? Das, ihr Lieben, das war Satire pur. Und der Herr sagt dann auch noch ganz unschuldig, ja was denn? Als ob er wirklich nichts wüsste. Unser Erlöser war wirklich ein Meister der satirischen Gesprächsführung. Aber er wusste, es war notwendig in diesem Falle, so mit ihnen zu sprechen, dass ich noch heute, 2000 Jahre später, darüber lachen muss. Denn dann gibt er ihnen die Möglichkeit, ihre Herzen erstmal auszuschütten und alles zu erzählen, und in 2 Stunden kann man eine Menge erzählen, in 2 Wegstunden. Vor allen Dingen, wenn man so traurig ist und so depressiv und so am Ende, das erlebt man ganz leicht. Das erlebe ich auch hin und wieder, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und in der U-Bahn sitze, dann sitze ich meistens nicht 2 Stunden, aber es reichen schon ein paar Minuten, und wenn Leute merken, man hat eine gewisse Antenne für sie und man interessiert, man spürt, dass es ihnen nicht gut geht, die fangen sofort an und erzählen dir in einer Viertelstunde ihre gesamte Lebensgeschichte. Und packen alles aus und sind dann so dankbar, dass irgendjemandem, den sie wahrscheinlich nur einmal im Leben sehen werden, mal alles erzählen konnten. Und so ähnlich ist es wohl den Jüngern auch gegangen auf dem Weg nach Emmaus. Dass sie erstmal dankbar sind, sie können alles loswerden. Und dann kriegen sie sogar noch eine extra Behandlung vom Herrn, merken immer noch nichts. Aber sie merken, er gibt ihnen Antworten. Er klärt die Dinge. Er entwirrt den Knoten der Ereignisse und verschafft ihnen wieder Durchblick. Den Durchblick, den sie so bitter vermisst haben in diesen letzten Tagen. Und wann erkennen sie ihn? Wann merken sie, mit wem sie wirklich gesprochen haben? Vers 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Und da haben wir diese klassische Formulierung, die mich persönlich immer so anspricht, so oft ich sie lese, dass sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns alles erklärt hat. Und ihr Herz brennt so, dass sie selber auch nichts essen. So ähnlich wie die Frau am Jakobsbrunnen, die sogar vor lauter Begeisterung vergessen hat, ihren Krug zu füllen, springen sie gleich wieder auf. Sie haben gerade die 2 Stunden hinter sich und es war wahrscheinlich schon ein bisschen anstrengend, da quer durch die Prärie von Jerusalem nach Emmaus. Und es war spät, sie haben ja schon eine Stunde vorher wahrscheinlich gesagt oder eine halbe Stunde vorher, jetzt wird es dunkel, komm lieber mit rein und lass uns gemeinsam essen. Und dann erleben sie den Herrn und sind dermaßen gethrillt, dass sie sofort wieder aufspringen, nichts essen, nichts trinken, gar nichts und die 2 Stunden wieder zurückmarschieren auf schnellstem Wege, um ihren Kollegen zu berichten, was sie mit dem Herrn erlebt haben. Und ich denke, diese entflammten Herzen waren die Voraussetzung für alles, was dann am Pfingsttag geschah. Das war keine Geschichte aus dem Nichts, das war sorgfältig vorbereitet. Der Herr wusste, wie man es macht. Er war der Experte. Und diese entflammten Herzen gaben ihm dann die Möglichkeit, sein Versprechen einzulösen, und seine Leute auf besondere Weise mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Und auch das war interessanterweise eine ganz konkrete Aktion. Jawohl, der biblische Bericht in der Apostelgeschichte sagt uns, die Wände haben gewackelt. Und es gab ein mächtiges Brausen, ging durchs Haus, heißt es sogar. Aber, und es war sehr laut, ja, es war sehr laut, es gab ein großes Getümmel, aber das war nicht irgendein Getümmel. Das finde ich so interessant, dass der biblische Bericht hier uns eigentlich jede Diskussion erspart. Es gibt ja Christen, die ganz viel Wert drauf legen, dass es diese Sprachengabe gibt, dass der Heilige Geist Menschen befähigt, in Zungen zu reden oder auf unbekannte Weise sich zu äußern. Der biblische Bericht von Pfingsten sagt davon überhaupt nichts. Aber zweimal werden wir darauf hingewiesen, dreimal sogar. Apostelgeschichte 2, ich lese einfach mal von Anfang an. Da heißt es, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und die wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Interessant, dass hier nicht die Formulierung auftaucht in unbekannten Sprachen, sondern es wird nur gesprochen von anderen Sprachen. Und dann heißt es weiter, es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Da haben wir also sehr deutlich die Beschreibung, das war eine internationale Versammlung. Juden aus aller Welt trafen sich zu Pfingsten in Jerusalem. Und dann werden etliche Nationalitäten aufgeführt. Ich lese weiter. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwohner aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Dreimal wird uns das ausdrücklich gesagt, dass da nicht irgendein wirres Gebrabbel stattfand, sondern dass Menschen aus vielen Ländern, Gäste, die nach Jerusalem gekommen waren zum Pfingstfest aus vielen Ländern, in ihrer Sprache, und es wird sogar aufgeführt, welche das waren, von den großen Taten Gottes hören. Und offensichtlich haben nur diejenigen, die diese Sprachen eben nicht verstanden, denn der Normalbürger in Jerusalem sprach in der Regel Hebräisch und Griechisch. Griechisch war die Tagessprache sozusagen, nur die, die diese anderen Sprachen nicht verstanden, die sagten, wie es heißt in Vers 13, die hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein, das heißt, sie sind besoffen. Ist aber ganz schön blöd, ne? Bloß weil jemand eine andere Sprache spricht, zu sagen, er ist besoffen. Nur weil man diese Sprache nicht kann. Das finde ich so interessant, dass der biblische Bericht da ganz klar ist. Der Herr hat dafür gesorgt, in dieser Stunde, dass tatsächlich, und das war das Geheimnis, und das war das Wunder, dass tatsächlich Menschen aus aller Welt die Botschaft des Evangeliums erfuhren. Dass die alle verstanden, und offensichtlich haben sie dann auch tatsächlich alle die Predigt des Petrus verstanden, die dann folgte. Das war das Wunder, das der Herr selbst übersetzte. Und was folgt? Ja, das war eine sehr emotionale Aktion. Aber diese emotionale Aktion war verbunden mit einer klaren Botschaft, und die klare Botschaft, die der Petrus zu verkündigen hatte, hatte eine ganz deutliche Wirkung. Wie lesen wir da? Apostelgeschichte 2,37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Da haben wir es wieder. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Eine ganz konkrete Botschaft, eine ganz konkrete Frage. Es geht ihnen durchs Herz, das heißt, es trifft sie unmittelbar persönlich. Und sie spüren, so wie ihr Leben bisher verlaufen ist, kann es nicht weitergehen, denn der Herr persönlich, der allmächtige Gott selbst, ist in Aktion getreten. Deshalb fragen sie, was sollen wir tun? Und Petrus sagt: Bekennt eure Sünden, lasst euch taufen, folgt Jesus nach. Und dann heißt es ganz fast lapidar, wie eine protokollarische Bemerkung: Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt der Gemeinde etwa 3000 Menschen. Wahrscheinlich waren es noch mehr als 3000 Menschen, denn zu biblischen Zeiten wurden ja immer nur die Männer gezählt. Ja, ich kann auch nichts dafür. Eine gewaltige Menge. Und dann haben sie tatsächlich die Welt auf den Kopf gestellt. Das war Pfingsten, ihr Lieben. Wie es damals gelaufen ist. Aber dieses Geschehen von damals hätte überhaupt gar keine Bedeutung und gar keine Relevanz, wenn wir nicht wenigstens ansatzweise versuchen würden, das Wesentliche zu aktualisieren. Und wenn das Wesentliche tatsächlich darin bestand, dass der Herr selbst Menschenherzen in Brand setzte, dann lohnt es sich zu fragen, wann hat das Wort Jesu mich letztmals so getroffen, dass mein Herz in Brand gesetzt wurde? Eine interessante Frage, vor allen Dingen für jemanden, der nicht so emotional veranlagt ist wie ich zum Beispiel. Ich habe versucht, mir diese Frage zu stellen, und habe erstaunlicherweise prompt eine Antwort bekommen. Denn das, was momentan, das ist vielleicht total abseitig, aber es hat wahrscheinlich erstens damit zu tun, dass ich selbst jetzt so langsam ins gesetzte Alter komme, und dass man hin und wieder doch auf Friedhöfe geht, aus gegebenem Anlass, um sich von lieben Menschen zu verabschieden. Und in diesem Zusammenhang, jedes Mal, wenn ich auf einen Friedhof gehe und an einer Beerdigung teilnehme, trifft mich im Herzen die Aktualität der Botschaft Jesu der Auferstehung. Das begeistert mich total, muss ich euch sagen. Dass ich weiß, das, was da auf dem Friedhof passiert, ist nicht das Ende, sondern nur die Pause. So wie die ersten Christen damals vor 2000 Jahren ihre Verstorbenen abgelegt haben in den Katakomben und manchmal draufgeschrieben haben, Depositus. Depositus ist, hier ist abgelegt bis zur Auferstehung. Ein lieber Mensch. Und wenn der Herr kommt, dann dauert es den Bruchteil einer Sekunde und alles ist wieder da. Das fasziniert mich. Schon deshalb, weil ich weiß, was die moderne Forensik heute zustande bringt, dass ein Hautschüppchen genügt, um die komplette Persönlichkeit eines Menschen zu rekonstruieren. 100%. Und wenn das schon die moderne Forensik kann, sollte es für den Allmächtigen dann eine große Sache sein, unsere lieben Verstorbenen wieder lebendig zu machen. Das setzt mein Herz in Brand. Und es trägt unglaublich, das kann ich euch sagen. Und wie sieht es aus bei dir? Wann hat er letztmals, wie lange ist es her, dass er dein Herz in Brand gesetzt hat? Durch eine Berührung seines Wortes, durch eine Episode, durch eine Erfahrung. Denk mal drüber nach. Amen. Ja, Herr, darum möchten wir dich bitten, heute an diesem Pfingstsabbat, nicht darum, dass du die ganze Welt auf den Kopf stellst, aber wir wären schon sehr zufrieden, wenn du in unserem Leben die Dinge in die richtigen Relationen setzt. Wir wären von Herzen dankbar, Herr, wenn du das Feuer deiner Liebe, das Feuer der Begeisterung für dein Wirken in unserem Herzen neu entzündest. Vielleicht ist es hier und da ein bisschen runtergebrannt. Du weißt es viel besser als wir, dass uns das Leben manchmal schwer geworden ist, dass uns auch der Weg mit dir manchmal schwer wird. Wir brauchen dieses neue Entfachen. Wir brauchen diese neue Begeisterung für dich und dein Wirken. Und darum wollen wir dich herzlich bitten, Herr, dass du es uns schenkst, dass du uns einen neuen Anfang mit dir schenkst und dass das Feuer, das du in unserem Herzen entzündest, brennt, nicht nur heute und morgen, sondern durchhält bis zu dem großen Tag, an dem du kommst, um uns abzuholen in die Ewigkeit. Und wenn es soweit ist, Herr, dann lass uns alle mit großer Dankbarkeit und großer Begeisterung dabei sein. Wir bitten für uns und für alle, die uns am Herzen liegen. Und wollen dir heute schon Dank dafür sagen. Amen.